Ja, guten Tag. Ich möchte zunächst mal heute den Bereich des Satzes abschließen, der besagt, dass ein Orakel B existiert, relativ zu dem P und NP verschieden sind. Die umgekehrte Aussage, dass ein Orakel A existiert, relativ zu dem die Klassen gleich sind, ist leider eine hinreichend komplizierte Menge neben, etwa ein P-Space-vollständiges Problem, dann fallen beide Klassen mit P-Space zusammen. Ja, das Ganze noch größer machen. Also mit relativ zu einem Orakel zwei solche Klassen gleich zu machen, ist in der Regel einfach. Ja, der interessante Fall ist die zu zeigen, dass man die mit einem Orakel oder relativ zu einem Orakel trennen kann. So, nun, wie beginnt der Beweis? Nun, erstens, ich muss es kurz wiederholen, und wir haben eine Aufzählung von deterministisch-polynomialen Orakel-Turing-Maschinen. Dann haben wir also die Situation, dass wir P zu einem Orakel A als die Klasse aller Mengen, die durch eine Maschine in dieser Aufzählung relativ zu dem Orakel A erkannt werden können. Also das ist natürlich deshalb möglich, weil man eben bei jedem formalen Algorithmusmodell die Maschinen systematisch aufzählen kann. So, zweitens haben wir eine Folge von Polynomen. Ja, welche Zeitschranken liefern? Also es soll gelten, mi ist durch das ite Polynom zeitbeschränkt. Und zweitens soll die Polynome so beschaffen sein, dass jeweils das i für das erste Polynom größer ist als das ite. Das soll für alle i und alle n gelten. Das hat man zunächst natürlich mal nicht, wenn man einfach die, sagen wir mal, ja, irgendeine Aufzählung von PI-Zeitbeschränkten Maschinen gibt. Und man kann natürlich aus einer gegebenen Folge von Zeitschranken für solche Aufzählungen sich eine solche andere Folge basteln, indem man auf kontrollierte Weise jeweils das ite Polynom etwas größer macht, so dass diese Bedingungen gelten. Also das kann man erreichen. Ja? Ich meine, dieses PI ist ja nicht die optimale Zeitschranke für das MI. Es muss einfach irgendein Polynom sein, das größer ist als die Zeitverbrauch des Algorithmus. Das kriegt man gut hin. Ja? So, das sind die Vorbereitungen. Der nächste Schritt ist dann, dass man, wenn man eine Menge C von Binärwörtern hat, dass man dann daraus die Sprache SC definiert, als die Menge aller Folgen nur auf Nullen besteht, für die ein Wort aus C existiert, das genau diese Länge hat. Und dann hat man, dass die Sprache SP in NP mit Orakel B ist für alle B. Ja, der entsprechende Algorithmus ist natürlich trivial, also gegeben ein
Nullwort.
Ja, das ist ja der, also wenn der Input kein Nullwort ist, kann man es gleich wegwerfen. Ja? Wenn man Nullwort hat, muss man natürlich einfach ein geeignetes X derselben Länge raten und, wenn man, und dann das Orakel fragen. Ja? Wenn man richtig geraten hat, kriegt man die Antwort ja. Also, dass das in, also diese Eigenschaft ist völlig trivial. Ja? Also ist jetzt das Ziel mit Konstruktion eine Menge B, so dass SB nicht in PB ist. Wenn wir das erreicht haben, dann haben wir die Klassen P und NP relativ zu B getrennt. So, nun, man konstruiert eine Folge. Von Mengen bn und Zahlen kn, für alle natürlichen Zahlen. Man sagt, b0 ist die leere Menge, k0 ist gleich 0. So, wenn n größer 0 ist, sagt man zunächst mal Kn soll die kleinste Zahl sein, so dass zwei Bedingungen gelten. Erstens ist 2 hoch Kn größer als Pn von Kn. Nun, wir wissen, exponentielle Funktionen wachsen immer schneller als Polynome auf einem gewissen Punkt. Das heißt, es ist noch klar, dass auf einer gewissen Schranke das erfüllt ist. Aber wir wollen zusätzlich noch, dass auch das Kn größer ist als das P n-1 von k n-1. Ja? Ja, da k n-1 konstruiert ist und das p n-1 ein festes Polynom ist, das ist einfach eine feste Zahl. Das heißt, wir wollen einfach die kleinste Zahl größer ist als das und die bereits das hier erfüllt. Ja? Also das ist völlig unproblematisch, dieses kn zu konstruieren. Wir müssen jetzt, also das Kn ist konstruiert, jetzt müssen wir das Bn konstruieren. So, jetzt dafür betrachten wir zwei Fälle. Wir betrachten dieses Wort 0 der Länge Kn. Kn haben wir soeben konstruiert. Und jetzt kann es ja sein, dass die nte Turing-Maschine in unserer Aufzählung, wenn wir der das Orakel bn-1 geben, dass dann das Wort 0 hoch kn akzeptiert wird. Also wenn das gilt, nun, dann tun wir bei bn gar nichts. Das heißt, wir setzen bn gleich bn-1. Also wir fügen keine Wörter zu bn minus 1 hinzu.
Nun im anderen Fall, wenn das nicht akzeptiert wird, dann sei Wn das lexikografisch kleinste Wort der Länge Kn. Das eben nicht als Orakelabfrage in der Berechnung der Ententheoremaschine mit Orakel Bn-1, ja, also betrachtet diese Berechnung hier, ja, die ja zur Verwerfung führt, auf den Input 0 log Kn.
Nun, zunächst mal müssen wir uns überlegen, dass es solche Wörter gibt. Ja? Nun, solche Wörter muss es geben, denn es gibt insgesamt hier 2 hoch Kn viele Wörter. Ja? In der Berechnung von Mn auf Bn-1 können die Maschine ist ja polynomial bezüglich n, ja? Also können höchstens Pn hoch Kn viele Wörter abgefragt werden. Ja? Also ich meine eigentlich weniger, aber selbst wenn ich in jedem Schritt ein Wort abfragen würde, könnte ich noch Pn hoch Kn. Ja? Wir haben vorausgesetzt, dass 2 hoch Kn größer ist als Pn hoch Kn. Also es muss mindestens ein Wort geben, das nicht abgefragt wird. Ja? Also muss es auch ein lexikografisch kleinstes solches Wort geben. Ja? Das ist also wohl definiert. Ja? Und jetzt setzen wir einfach Bn ist gleich Bn minus 1 vereinigt mit diesem Wort Wn. Ja? Fügen dieses Wort hinzu und sagen schließlich, unser Orakel B ist das, was wir als Limes mit dieser Konstruktion kriegen. Beachten Sie, dass es ein sehr dünnes Orakel ist. Ja, das ist eine sehr dünne Menge, weil wir dieses Kn immer größer machen, und zwar in relativ großen Schritten größer machen, und für jede dieser Längen Kn höchstens ein Wort jeweils dazufügen. Ja, das ist also eine ganz dünn besetzte Menge, die für gewisse Längen, ja, die relativ weit auseinander liegen, dann ein Wort enthalten. Ja, also das ist so, ich meine, enthält natürlich vom Alten unendlich viele Wörter, ja, aber trotzdem ist es dünn.
So. Jetzt, wir behaupten, diese Menge tut's. So, erstens überlegen wir uns Folgendes. Nun, für alle natürlichen Zahlen n gilt, ja, wenn ich jetzt 0, also diesen Input 0 der Länge kn betrachte, und ich frage mich, wird 0 von der 0 Kn von der Ententheoremaschine mit dem Orakel B akzeptiert? Ja? Dann ist es gleichbedeutend damit, dass dieses Wort von der Ententheoremaschine mit dem Orakel Bn-1 akzeptiert wird. Und der Grund ist der, dass in der Berechnung von MN mit Orakel B auf diesem Input, ja, kommt kein W aus B ohne Bn-1 als Orakelabfrage vor. Ja? Also alle Fragen, die gestellt werden, für die ist es völlig egal, ob ich das Orakel B oder Bn-1 frage, weil es keinen Unterschied gibt. Ja, es könnte mir nur dann in der Berechnung einen Unterschied geben, wenn ich einmal, das ist dieselbe Maschine, ja, wenn ich mindestens einmal eine andere Antwort kriege. Das heißt, wenn ich einmal was fragen würde, wo ich von dem Orakel B die Antwort Ja kriege und von dem Orakel Bn-1 die Antwort Nein. Umgekehrt geht es sowieso nicht, da Bn-1 eine Teilmenge ist. So, also muss ich mir einfach überlegen, dass das nicht vorkommen kann. Ja? Jetzt wieso? Nun, für W gleich Wn ist es ja nach Konstruktion so. Ja? Das Wn ist ja gerade eins, das eben nicht vorkommt. Ja? Nun, für W gleich Wn mit n größer n. Ja, ich meine, zunächst mal, jedes Wort, das in B ist, aber nicht in Bn-1, hat ja entweder hat ja diese Form. Ja, es werden ja nur solche Wörter Wn, Wn hinzugefügt. Ja? Also für das n selbst ist nach Konstruktion, kommt es nicht vor. Und für größere m kann es aus Gründen der Länge nicht mehr gehen. Ja? Weil das Wm, also die Länge von dem Wm, die ist ja Km. Ja? Und das ist größer als was die n-te Turing-Maschine auf einen Input der Länge n überhaupt abfragen kann. Also kann ich nie ein Wn abfragen. Das heißt, die n-te Turing-Maschine kann keinen Unterschied machen zwischen dem großen Orakel und dem Orakel Bn-1. Damit ist das Lemma bewiesen. Und damit können wir jetzt den Satz beweisen. Also was muss ich denn noch zeigen? SB ist nicht in PB. Also dieses B tut es tatsächlich. Und ja, wir haben es ja überlegt, dass das ist, was wir tun. Ja? Also damit wäre dann der Satz bewiesen. So, wieso ist das? Wieso gilt dieses Lemma? Ja, nun sonst. Gäbe es ja ein N, so dass SB gleich, also übereinstimmt mit der von der n-ten Turing-Maschine mit Orakel B akzeptierten Sprache. Ja, die Klasse BB ist ja gerade die Aufzählung der Sprachen, die so definiert werden können. Also müssen wir uns überlegen, dass das nicht der Fall ist. Ja? Jetzt gilt aber das gibt es aber nicht. Ja? Nach Konstruktion von B gilt aber. Nun,
0KN ist in SB wenn ein W existiert mit W hat Länge Kn und W ist in B. Ja, das ist die Definition von SB. Nun, das ist aber genau dann, wenn 0 hoch Kn nicht in Ln mit Orakel Bn minus 1 ist. Ja? Denn genau dann wird ja ein Wort der Länge Kn zu B hinzugefügt, wenn 0 Kn eben verworfen wird. Ja? Also das ist genau dieser Schritt. Wenn 0 Kn in Ln in Bn minus 1 ist, dann wird ja eben hier an der Stelle kein Wort der Länge Kn hinzugefügt. Nur wenn es verworfen wird, wird ein Wort hinzugefügt. Ja? Also genau dann, wenn es verworfen wird, wird ein solches Wort hinzugefügt. Ja? Nun, jetzt haben wir aber das soeben ein Lemma bewiesen. Ja? Dies gilt genau dann, wenn 0 Kn nicht in LmnB ist. Ja, weil eben kein Unterschied gemacht werden kann zwischen dem Orakel B und dem Orakel Bn-1. Ja gut, das bedeutet doch aber, dass SB verschieden ist von LnB, weil das Wort in der einen Sprache ist, genau dann es nicht in der anderen ist. Ja? Also gilt das hier nicht und damit ist dieses Lemma bewiesen. Da das Lemma bewiesen ist, ist der Satz bewiesen. So. Also, was haben wir mit diesem Satz erreicht? Nun, wir haben eben gezeigt, dass relativ zu Orakeln, relativ zu gewissen Orakeln, man die PNP-Frage beantworten kann. Also man kann explizit, also, ja, man kann Orakelmengen konstruieren, relativ zu denen, die Klassen P und NP verschieden sind. Und man kann sich vorstellen, dass die Beweistechnik ja so aufgebaut ist, dass sie nicht, sagen wir mal, sehr stark von P und NP abhängt. Ja, also für, die Idee ist ja einfach so geschickt, das Orakel geschickt so zu konstruieren, ja, in einer kleinen Klasse das nicht mehr sehen kann, dass man systematisch eben alle Algorithmen, die man aufzählen kann, damit schlagen kann. Ja? So, es ist nicht überraschend, dass man diese Beweistechnik modifizieren kann und dass man eigentlich für sehr viele, sagen wir mal, Paare von Komplexitätsklassen, die wir bisher nicht trennen können, Orakel finden kann, relativ zu denen man die Klasse trennen kann. Und erst recht andere, also hinreichend komplizierte, relativ zu denen man Vergleich machen kann. Ja, der interessante Punkt ist immer der. Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und für die meisten solchen Paare zeigen, dass für fast alle Orakel Mengen Klassen ungleich sind. Ja, eine Handlung ist Da muss man dann das mehr in den Preis reinstecken. So. Nun, leider sagen uns solche Resultate nicht sehr viel über die Frage, die uns wirklich interessiert, ja, ob P ungleich NP ist. Sie sagen einfach, ja, sämtliche Beweistechniken, die ich genauso gut überall Orakel anschreiben kann, die werden nicht funktionieren. Ja, also ist Hinweis, dass das Problem vermutlich nicht so einfach ist. Ja, aber das wussten wir auch schon vorher. Es legt es natürlich noch ein bisschen präzise fest, also wenn Sie irgendeine Idee haben, wie man an die Millionen rankommen könnte, P und Agent beweisen kann, dann wäre vielleicht, bevor man sich die Arbeit wirklich mal eincheckt, zu überlegen, ist das eine Beweistechnik, die relativiert. Also wenn da ein Orakel bei ist, geht die Beweistechnik dann einfach so durch, dann kann es nicht funktionieren. Also so. Also Ziel in dieser Vorlesung war jetzt einfach Ihnen mal dieses, sagen wir mal, erste solche Orakelresultat zu präsentieren. Das ist, eine Zeit lang ist das eine ganze Industrie gewesen, unendlich viele Papers, die da irgendwas bewiesen haben. Also heute ist das nicht mehr so von großem Interesse, das für jede Klasse durchzuführen. Ja? Aber wichtig ist die grundlegende Technik und die Einsicht, dass in der Regel Frage nach der Trennung von Komplexitätsklassen diese widersprüchlichen Relativierungen haben und deshalb nicht relativierende Beweistechniken erforderlich sind. Gut, damit möchte ich das vierte Kapitel abschließen und zum fünften übergehen. In diesem fünften und dann auch im nächsten Kapitel wird es um Parallelität gehen. Also wir werden zwei relativ verschiedene Konzepte von Parallelberechnungsmodellen diskutieren und die sich daraus ergebenden Komplexitätsklassen und werden dann den Zusammenhang zu parallelen Komplexitätsklassen zu deterministischen Komplexitätsklassen suchen. Die beiden Modelle sind einerseits alternierende Algorithmen und andererseits Schaltkreise. Das sind beides eigentlich vernünftige Modelle von Parallelität, die für ganz unterschiedliche Fragen ihre Anwendungen finden. Ja. Alternierende Algorithmen eher so in der High-Level-Komplexität, was darum geht, relativ hohe Komplexitätsklassen zu betrachten, mit einfachen Konzepten Probleme einordnen zu können. Ja. Wir werden sehen, alternierende Algorithmen sind verallgemeinern von nicht-deterministischen Algorithmen, sind eigentlich keine Algorithmen, sondern Spiele. Und Schaltkreise sind natürlich, kommt aus der Hardware-Konstruktion. Das ist, wie man leichte Algorithmen, also fundamentale Algorithmen, wirklich für feste Inputlängen realisieren kann. Ja, das ist dann eher Low-Level-Komplexität. Ja, beides sind sinnvolle Modelle von Parallelität. Wir befassen uns zunächst mit den alternierenden Algorithmen.
also alternierende Algorithmen hier natürlich, und das gleiche auf Turing-Maschinen spezialisieren. Und zunächst mal überlegen wir uns, dass nicht Determinismus hier auch schon ein Modell von Parallelität ist. Ja, wir haben eine M, eine nicht deterministische Turing-Maschine, und X ein Input. Dann haben wir den Berechnungsbaum von L auf X. So darstellen können. Eine Berechnung ist ein Pfad durch diesen Baum, und wir können uns natürlich die ganze Konzeption so vorstellen, dass die Berechnungen parallel durchgeführt werden und am Schluss einfach geguckt wird, hat eine Berechnung zu akzeptieren geführt. Ja? Das ist natürlich, sagen wir mal, nicht so ein ganz befriedigendes Modell von Parallelität. Also es schöpft die Möglichkeiten von Parallelität natürlich nur auf eine sehr schwache Art aus. Ja, weil die Art, wie die Antworten all dieser vielen parallelen Berechnungen zu einer globalen Antwort zusammengefasst werden, sehr, sehr einfach ist. Es ist eine Frage, hat irgendeiner Erfolg gehabt? Ja? Und kannst du dich vorstellen, dass man Modelle von Parallelität betrachtet, wenn sie dem gegenüberstellt, was in einem Schaltkreis passiert, ja, dass die parallelen Abläufe auf kompliziertere, interessantere, mächtigere Art zusammengefasst werden zu einer globalen Antwort. So. Was wir uns auch überlegen können, ist, wie wir denn dieses Zusammenfassen der Antwort der Antworten zu einer globalen Antwort definieren können hier. Ja? Also um zu sehen, wie können wir das verallgemeinern. Ja? Nun, deshalb, das ist ja sinnvoll, sich zu fragen. Ja? Also zunächst mal haben wir Antworten hier ganz unten. Ja? Und was wir am Schluss haben möchten, ist eine globale Antwort. Also eine Antwort, die irgendwie was für den Input sagt. Ja? So. Und die Frage ist also, wie diese Antwort hier von unten nach oben transportiert wird. Und das ist natürlich hier sehr einfach. Wir können uns ja für jeden Unterbaum, also für jeden Knoten der Wurzel eines Unterbaums ist, fragen, wird denn von hier aus akzeptiert? Ja, also jeden Knoten können wir praktisch zuordnen und fragen, ist er akzeptierend oder nicht? Ja, also eine Konfiguration, oder sagen wir so, sei C eine Konfiguration und TC der Unterbaum mit dieser Wurzel. Ja, dann können wir sagen, TC ist akzeptierend, wenn entweder C eine akzeptierende Endkonfiguration ist, ja, also wenn der Baum TC nur aus einem Knoten besteht, der selbst akzeptierend ist, ja, oder es existiert eine Nachfolgekonfiguration von C, so dass TC' akzeptierend ist. Dann können wir natürlich sagen, M akzeptiert X,
genau dann, wenn der ganze Berechnungsbaum, was natürlich einfach der Unterbaum der Input-Konfiguration ist, wenn das akzeptieren wird. Ja, das wäre jetzt eine induktive Akzeptanzbedingung des Determinismus. Der nichtdeterministische Algorithmus ist alles trivial. Ja? Wir machen das jetzt etwas explizit und deshalb können wir fragen, wie können wir das verallgemeinern? Ja, auch ein stärkeres Modell von Parallelität. Ja. So, und ich meine, natürlich gibt es Varianten. Ja? Also, statt dass man könnte ja Nichtdeterminismus ja auch völlig anders definieren. Ja? Nicht, es reicht, dass ein Erfolg hat, sondern alle müssen Erfolg haben. Ja? Das wäre ein universelles Konzept von Nichtdeterminismus im Gegensatz zu dem üblichen existenziellen Konzept. Ja? Also nicht, es muss eine Möglichkeit geben, richtig zu warten, sondern alle Möglichkeiten zu warten müssen richtig sein. Ja? Aber das ist natürlich nicht interessant, das ist völlig dual. Aber wenn man sich vergegenwärtigt, dass es diese beiden Alternativen gibt, dann kann man die Alternativen natürlich kombinieren. Ja? Und genau das ist das, was man tut. Das heißt, dass man in gewissen Schritten eben existenziell sein will und in anderen universell. Ja? Und dazu muss man natürlich sagen, in welchen Schritten man existenziell sein will und welchen man universell sein will. Ja, das muss irgendwie fest. Natürlich könnte man einfach abwechseln. Das ist eine Möglichkeit. Ja? Aber was eigentlich sinnvoller ist und üblicher ist, ist, dass man praktisch den Zustand, in dem die Maschine sich in der jeweiligen Konfiguration befindet, ja, dass man dem irgendeinen Label gibt, ja, existenziell oder universell, und das bestimmt dann, wie die Antworten kombiniert werden. Also, sagen wir, eine alternierende Turing-Maschine also das ist wie eine nicht-deterministische Turing-Maschine. Und zusätzlich vor, dass die Zustandsmenge Q ist aufgeteilt haben, also das soll alles disjunkt sein, ja? Also wir haben eine Partition der Zustandsmengen in vier Teilmengen, die existenziellen, die universellen, die akzeptierenden und die verwerfenden. So, und jetzt definiert man eben, also das führt dann natürlich wieder auf den Berechnungsbaum. Ja? Bezüglich Berechnungsverhalten hat sich ja überhaupt nichts geändert. Aber was wir jetzt ändern, ist diese Bedingung, was es heißen soll, dass M Input akzeptiert. Ja? Also gut, zunächst mal sagen wir wieder, M akzeptiert X, genau dann, wenn der Baum, also der Baum, der Unterbaum der Input-Konfiguration, wenn der akzeptierend ist. Ja, also das ist formal, aber diese Bedingung ist jetzt natürlich anders. TC ist akzeptierend. Wenn, nun, entweder ist C eine akzeptierende Endkonfiguration. Oder C ist eine existenzielle Konfiguration.
Also ich sollte vielleicht hier hinzufügen. Das ist eine Konfiguration. C heißt existenziell oder universell oder akzeptierend oder verwerfend, wenn ihr Zustand es ist. Ne? Also wir teilen die Zustände in vier verschiedene Klassen, damit teilen wir natürlich auch die Konfigurationen in vier verschiedene Klassen. Also zweite Bedingung, oder C ist existenzielle Konfiguration und es existiert eine Nachfolgekonfiguration, sodass der Baum akzeptierend ist. Oder, und jetzt kommt eben das Neue hinzu, C ist eine universelle Konfiguration und für alle unmittelbare Nachfolgekonfiguration gilt der entsprechende Unterbau ist akzeptiert. Und das können wir auch anders definieren. Und wir betrachten ein Spiel auf den Berechnungsbau. Die Spieler sind hier rein der existenzielle und der universelle Spieler. Der Startknoten ist die Wurzel. Ja. Und die Regeln sind folgende. Wenn C existenziell ist, dann wählt der existenzielle Spieler einen Nachfolgeknoten. Wenn C universell ist, dann wählt der universelle Spieler einen Nachfolgeknoten. Wenn C akzeptierend ist, dann hat der existenzielle Spieler gewonnen. Wenn C verwerfend ist, dann hat der universelle Spieler gewonnen. Ja, das sind ja die Endkonfigurationen dann. Und jetzt sagen wir, M akzeptiert X genau dann, wenn der existenzielle Spieler
Gewinnstrategie hat. Für das Spiel.
Auf dem Berechnungsbaum.
TLX.
So. Was ist nun ein nicht-deterministischer Algorithmus? Ein nicht-deterministischer Algorithmus ist ein alternierender Algorithmus, wo keine universellen Knoten.
Also ist ein nicht-deterministischer Algorithmus, entspricht einem Ein-Personen-Spiel, ein alternierender Algorithmus einem Zwei-Personen-Spiel. Also bei einem
nicht-deterministischen Algorithmus, also wie wir ihn kennen, ist es eben so, dass es bei jedem Punkt eben der existenzielle Spieler ist, der raten kann, wie es weitergeht, außer das Spiel ist schon zu Ende. Ne? Und das heißt, er kann sich da praktisch selbst nach eigenem Gutdünken einen Berechnungsfall erraten. Ja? Bei einem Zwei-Personen-Spiel ist seine Situation eben viel heikler. Ja? Weil gewiss nicht er derjenige ist, der bestimmt, wie es weitergeht, sondern der andere. Und seine Strategie muss eben für alle möglichen Wahlen des Gegners funktionieren. Ja? Das heißt also, ich meine, schon nicht deterministische Algorithmen sind ja nicht Algorithmen im eigentlichen Sinn. Ja? Und umso mehr gilt das natürlich für atomierende Algorithmen. Ja? Das sind nicht Algorithmen so im direkten Sinn, sondern sind eben Spiele. Ja? Man hat eben einen Gegner. Und die Frage ist nach der Existenz einer Strategie, den Gegner schlagen zu können. So. Nun. Nun, Komplexitätsklassen. Ja? So wie man deterministisch und nicht deterministisch hat, kann man jetzt natürlich Klassen, die alternierende Zeit für eine Komplexitätsfunktion d definieren. Ja? Natürlich, wenn Klasse aller Sprachen L ist die eine t zeitbeschränkte alternierende Turing-Maschine, welche L entscheidet. Ja? Also natürlich genau die Inputs akzeptiert, die in L. Ja? Also die Definitionen sind völlig analog, haben alternierende Klassen und Zeit, ja, wir haben natürlich auch Klassen. Mit der analogen Definition schreibt er nicht hin, ja, und so weiter. Nun, es gibt ein zusätzliches Komplexitätsmaß. Werfen Sie mir nicht vor, ich schreibe das falsch. Schweiz wurde das jetzt selbst schon 100 Jahre alt. Anzahl der Alternationen. Also zwischen existenziell und universellen Zuständen. Ja? Das können bei alternierenden Turing-Maschinen nicht nur Zeit und Platz betrachten, sondern auch wie oft man zwischen existenziellen und universellen Zuständen wechselt. Denn dieser Wechsel zwischen existenziellen und universellen Operationen sind natürlich genau das, was alternierende Algorithmen kompliziert macht. Ja, wenn man das irgendwie einschränken kann, ist das
gelegentlich hilfreich. Und man betrachtet dann etwa Klassen der Art. Die Alternation alleine einzuschränken lohnt sich natürlich nicht. Was man aber gelegentlich betrachtet, besonders bei Entscheidungsverfahren für logische Theorien, ist, dass man simultan die Zeit und die Alternationen einschränkt. Also da hat man eben zwei Komplexitätsklassen, T und A. Wäre dann eben die Menge aller Fragen. Es gibt also eine T zeitbeschränkte alternierende Turing-Maschine, welche L mit höchstens A von N Alternationen entscheidet. So. Und wir werden das hier in der Vorlesung nicht weiter betrachten, aber es ist eine Klasse, die Sie eben gelegentlich antreffen werden, wenn Sie eine entscheidbare logische Theorie betrachten. Wahrscheinlich wissen Sie, dass die Pressburg-Arithmetik, dass die additive Theorie der natürlichen Zahlen entscheidbar ist. Die meisten haben das schon gesehen. Ja? Also wenn man die einfach Sie wissen vielleicht, das ist nur eine Seitenbemerkung. Ja? Also Sie wissen wohl, dass die Theorie erststufige Theorie der natürlichen Zahlen mit Addition oder Pflanzenzahlen mit Addition ist entscheidbar. Wenn Sie Addition und Multiplikation haben, also die volle Arithmetik, ist es unentscheidbar. Ja? Und wenn man jetzt die Komplexität davon betrachtet, ja, und dann sieht man, dass die Komplexität schon ziemlich hoch ist. Ja? Und wenn man es genau festnageln will, also im Sinne eines Vollständigkeitsresultats, dann funktioniert das mit den konventionellen Zeichen Platzkomplexitätsklassen nicht. Ja? Also was man dann braucht, ist die Komplexität. Es ist vollständig für wir mal so. Also 2 hoch 2 hoch ein Polynom. Mit linear vielen Alternationen. Das liegt daran, dass wenn man solche Theorien entscheiden will, dann überlegt man sich ja, also da kann ich ja ziemlich viele Quantoren in einem solchen Satz haben. Ja. Und letztlich kann man zeigen, dass man den Bereich, über den die Quantoren laufen, auf eine solche Funktion beschränken kann und damit praktisch unmittelbar einen alternierenden Algorithmus kriegt, wo ein Existenzquantor, also einfach der existenzielle Spieler, die Zahl rät, beim Alpha-Quantor der universelle Spieler, die Zahl rät. Ja. Also hat man so einen Algorithmus, dessen Wechsel zwischen existenziellen und universellen Operationen beschränkt ist durch die Quantorenwechsel in der Formel. Aber das, was man eigentlich an Zeit machen muss, dann durch diese sehr stark wachsende Funktion beschränkt ist, die Größe der Zahlen sagen festlegt, auf den Suchraum festlegt, den man suchen muss. Ja? Also das kommt so bei logischen Theorien kommt das vor. Ja? Wir werden uns jetzt aber auf diese Klassen hier konstruieren und insbesondere sind natürlich folgende Klassen wichtig. Also alternieren das Logspace. Alternierend Polynomialzeit alternieren P-Space und so weiter. Ja? Also auch hier interessieren uns vor allem diese etwas gröberen Klassen. Frage ist jetzt, ja, wie verhalten sich diese Klassen mit den anderen Klassen, die wir kennen? Also was kann ich mit dem alternierenden Algorithmus entscheiden, wenn ich nur logarithmisch viel Platz bin? Ja?
So. Mal zwei Beispiele zu betrachten. Ja? Nun, auch hier, wie bei deterministischen und nicht-deterministischen Algorithmen, präsentieren wir Algorithmen natürlich nicht dadurch, dass wir die Turing-Maschine angeben. Ja? Aber wir sind uns überlegt, was heißt denn, ja, wie liegt man jetzt alternierende Algorithmen an? Ja, beim Nicht-Determinismus haben wir diesen Nicht-Determinismus dadurch jeweils beschrieben, dass man irgendwas gerade. Ja, nicht-deterministischer Erreichbarkeitsalgorithmus heißt, an jedem Punkt rate ich einen Nachbarn. Ja. So, jetzt haben wir eigentlich zwei Operationen, das existenzielle Raten und das universelle Raten. Ja. Universelle Raten, um das zu unterscheiden, ein universelles Auswählen und existenzielles Raten. Ja. Und das wird dann so kombiniert. Ja? Also betrachten wir, zunächst mal vielleicht die Beobachtung, was liefert uns ein alternierender Algorithmus, also das Konzept von alternierender Komplexität für QBF, quantifizierte Boolean-Fragen. Ja? Wir wissen, deterministisch ist das P-Space vollständig. Ja, alternierend kriegen wir das linear. Zeit, lineare Zeit. Und ja, der Algorithmus ist eigentlich sehr leicht. Ja, was ist der Input? Ja. Was war der Kern, wenn man gezeigt hat, dass QBF in P-Space ist? Ja, immer diesen expliziten Algorithmus angeben. Und was wir jetzt eigentlich brauchen, ist eine alternierende Version des Evaluierungsalgorithmus, ja, der eine Formel und eine Interpretation der freien Variablen gekriegt hat. Ja, wir haben nicht direkt das Problem für geschlossene Formen betrachtet, sondern wir haben, also im Algorithmus geht man natürlich zu Subformeln über, die dann nicht mehr geschlossen sind. Ja, das heißt, der Kern war eben dieser Evaluierungsalgorithmus gegeben, eine quantifizierte aussagenlogische Formel, eine Bewertung der freien Variablen. Man soll testen, ob die Interpretation die Formel wahr macht. Ja. Jetzt brauchen wir dafür eine alternierende Version. Ja, die soll aber jetzt in Linearzeit laufen, also nicht mehr exponentielle Zeit, sondern in Linearzeit.
in linearen Zeiten. Ja? So, also der Input ist natürlich einfach dieses Paar. Ja? Also von den freien. So. So. Ah, und vielleicht noch eine. Setzen wir der Einfachheit halber voraus, dass die Formel die Negationsnormalform ist, dass wir alle Negationen zu den Aussagenvariablen durchgeschoben haben. Sonst müssten wir unser Konzept von Alternierung noch ein bisschen erweitern, dass man so
ja noch den Rollenwechsel ein. Ja? Aber es ist natürlich ganz leicht, wenn ich Ihnen eine beliebige Formel gebe, zunächst mal die Negationsnormalform überzuführen. Ja? Kann man natürlich selbst den deterministischen Nähraum zeigen. So. Also, das müsst ihr betrachten. Ja? Also, wenn. Wenn wir ein Literal haben, können wir einfach die Bewertung dieses Literals zurückgeben. Ja? So. Wenn wir eine Disjunktion haben, dann ist jetzt der existenzielle Spieler dran. Er rät, ob wir die erste oder zweite Formel nehmen und dann wendet man den Algorithmus für die gewählte Formel an. Ja? Und es geht eine Disjunktion, also natürlich kann der existenzielle Spieler richtig raten. Wenn wir eine Konjunktion haben, ja, dann ist es ja der universelle Spieler, der sagt, welche Formel ausgewertet werden soll. Ja, wenn es ihm gelingt, eine zu wählen, die auf falsch führt, dann hat er ja gewonnen. Und dann wird ihm dieser Algorithmus aufgerufen. Ja? So. Jetzt haben wir die Situation, dass wir ein Existenzquantor haben, dann ist es der existenzielle Spieler, der eine Bewertung für x rät und dann wird der Evaluierungsalgorithmus aufgerufen. Für die Teilformel Phi und für die Bewertung I erweitert um x gleich j und natürlich wieder duale Situation für einen Allquantor. Dann ist es der universelle Spieler. Hier sagt immer der existenzielle Spieler rät, der universelle Spieler wählt. Das heißt natürlich dasselbe, aber es ist einfach Sprachgebrauch, also unterschiedliches Wort, um die Operation anzudeuten. So, ja, das ist der ganze Algorithmus. Ja, für jede Teilformel tritt genau, das ist einfach eine Auswahl, ja, ist genau eine dieser Fälle. Wird angewandt und dann wird sofort
Algorithmus selbst auf einer vereinfachten Formel wieder aufgerufen. Ja, natürlich mache ich das, kann ich das nur linear oft tun, dann bin ich bei einem Literal. Ja, also ist das ganz klar, dass das ein Linearzeit-Algorithmus in Anführungszeichen ist. Ja. Und es ist auch ganz klar, dass er das Richtige tut.
Ja, ich meine, das sieht man sofort, wenn man, ich meine, das ist ja nichts anderes als die Spielsemantik von quantifizierten Formen einfach ausgeschrieben.
Ja, also, und das sagt Ihnen ja auch schon, dass alternierende Algorithmen natürlich immer dann, sagen wir, ein sehr bequemes Komplexitätsresultat liefern, wo wir es, sei es direkt mit einem Spiel was zu tun haben oder mit einer Logik, wo wir eine spieltheoretische Semantik haben. Ja? Ganz ähnlich funktioniert das natürlich, wenn Sie prädikatenlogische Formen auswerten wollen. Ja? Machen Sie genau gleich. Sagen Sie einfach, ja, wir haben das Auswertungsspiel, jetzt spielen wir mal, das ist ein alternierender Algorithmus. Ja? Anderes Beispiel wäre, also wenn Sie direkt das Problem von kombinatorischen Spielen
betrachten wir etwa das Problem von kombinatorischen Spielen. Also das Beispiel. Nun wissen Sie noch, was das Problem Game ist. Ich habe einen Maler vor. Ja? Also gegeben ein Spielgraph. Erinnern Sie sich noch, ja, also Spielgraph, wir hatten Knoten, dessen Graph, dessen Knoten aufgeteilt ist, die Knoten von Spieler 0 und Spieler 1, wir haben die Kanten, die möglichen Züge angeben und Gewinnbedingung ist, wer stecken bleibt, nicht mehr weiterziehen kann, verliert. Ja? Und die Frage ist jetzt, wenn wir zusätzlich noch einen Knoten festlegen als Startknoten, hat Spieler 0 eine Gewinnstrategie für dieses Spiel G an V aus? Ja. So, ist es noch gut? Sie erinnern sich, was wussten wir über dieses Problem? Wissen Sie noch was darüber? Nicht gezeigt, aber es ist P-vollständig. Ja, es gehört auch zu den Problemen, die vollständig sind für P, kann man unter anderem dadurch zeigen, dass man das Game im Wesentlichen, also bezüglich ganz einfacher Reduktionen, ganz ähnlich ist die Voranzahl. Die Voranzahl kann man auf Game und Voranzahl reduzieren. Ist vielleicht eine gute Übung. Ja? So. Ja gut, das sind deterministische Resultate. Was man für alternierende Algorithmen sagen kann, es ist ein alternierender Logspace.
Ja. Wieso? Können Sie sich da einen Algorithmus vorstellen? Spielgraf, Noten, Frage ist, A-Spieler ohne Gewinnstrategie. Was wäre ein alternierender Algorithmus? Jetzt denken Sie nicht die Turing-Maschine zu nehmen, sondern einfach, wie können Sie sich das vorstellen?
Ja, Sie fragen ja, wie Sie weiterspielen wollen, und dabei muss man zählen, dass Sie nicht mehr als eine Züge machen.
Ja, ganz auf einen Punkt bringen, man spielt einfach. Ja? Also, wir sagen jetzt, 0 ist der existenzielle Spieler, 1 ist der universelle Spieler, die sollen jetzt einfach spielen. Ja? Gut, Sie haben recht, man muss noch zählen, dass man nicht zu viele Züge macht, das gehört noch mit dazu. Ja? Damit man es terminiert. Ja, so. Aber im Wesentlichen ist es doch einfach, man muss ja. Und es ist log-based, wenn man eben nur wieder den Zähler im Kopf behalten muss und wo man gerade ist. Ja? Also das ist eigentlich
für solche Probleme sofort klar, dass es ein log-space ist. Ja? Und es gibt eben eine große Klasse von Problemen, wo es sehr leicht ist, alternierende Algorithmen damit eine alternierende Komplexitätssprache anzugeben. Ja? Typischerweise eben für Logikprobleme und Spielprobleme. Und es gibt aber auch andere Beispiele. Nun kann man natürlich einwenden. Ja, es mag ja ganz leicht sein, ein solches alternierendes Komplexitätsresultat sofort aus dem Problem abzulesen. Aber interessiert mich denn das? Ja, also ich meine, mich interessiert doch deterministische Komplexität letztlich. Ja? Und das ist natürlich ein ganz berechtigter Einwand, der aber nur noch eine Woche stichhaltig sein wird, weil wir dann eben wissen, dass diese Klasse hier das gleiche ist die Polynomialzeit und dass man auch die anderen alternierenden Klassen mit deterministischen identifizieren kann. Ja. Also das heißt, in Wirklichkeit, wenn Sie ein alternierendes Komplexitätsresultat haben, haben Sie überhaupt ein deterministisches. Ja. Also gut, was Sie nicht so leicht rauskriegen, ist die Linearzeit. Ja. Aber die Polynomialzeit, die kriegen Sie sofort raus aus diesem Algorithmus. Ja. Und das wird eben auch für andere Komplexitätslevel gelten. Und wenn Sie zeigen möchten, dass ein Problem in X-Time ist, dann können Sie zeigen, alternierter Algorithmus braucht nur polynomial viel Platz. Wenn Sie zeigen wollen, dass es ein P-Space ist, können Sie sagen, alternierter Algorithmus braucht nur polynomial viel Zeit. Ja? Also es gibt diese Korrespondenz zwischen deterministischen und alternierenden Algorithmen. Also, wenn wir diesen Algorithmus explizit hinschreiben, ist, glaube ich, nicht nötig. Ja? Also, das heißt, spiele das Spiel. Und zähle die Anzahl der Züge. Unser Ziel. Wir zeigen zunächst mal, sei Sn Platz konstruierbar mit Sn größer gleich n. Dann ist n Space S in alternierender Zeit. Nicht mehr so viel Zeit. Ich mache jetzt keine Beweise. Ich sage Ihnen einfach die Sätze, die den Zusammenhang liefern und was das so an globalem
Zusammenhänge gibt, und wir machen die Beweise nächste Woche. Also das wichtig ist für den Moment, finde ich, dass man so das globale Bild hat. Also man kann N-Space S und damit natürlich D-Space S auf alternierende Zeit kriegen. Ja? So, dann gibt es die zweite Aussage, die uns sagt, wie eine technische Bedingung, T Platz konstruierbar, T n größer gleich n, dann ist die Klasse alternierend Zeit T in D-Space T Quadrat. Ja, was liefern uns diese beiden Sätze? Das sind Sätze, die so mit dem üblichen Muster bewiesen werden. Sie werden sehen, das ist nichts besonders Schwieriges. Ja. So. Nun. Folgerung ist natürlich jetzt die auf die Klassen, die uns vor allem interessieren. Ja. Also wir bezahlen für solche Übersetzungen von nicht-deterministischen bzw. deterministischen Klassen in alternierende, so einen quadratischen Overhead. Ja? Aber bezüglich Klassen wie AP-Time interessiert uns das natürlich überhaupt nicht. Wir haben jetzt, was alternierend Polynomialzeit ist, ist auch in deterministisch polynomialen Platz, also ist in P-Space, und umgekehrt, was in P-Space ist, ist natürlich auch in NP-Space und damit in alternierend polynomialer Zeit. Ja? Also alternierend polynomialer Zeit ist das gleiche wie P-Space. Ja? Es war also kein Zufall, dass wir QBF hier einordnen konnten. Ja? So, und natürlich gilt das ebenso am höheren Level. Alternierend Exponentialzeit ist das gleiche wie exponentieller Platz. Also parallele Zeitkomplexität so grob ist sequentielle Platzkomplexität. Wenn Sie sequentiellen Algorithmus haben, dessen Platz Sie beschränken können, dann können Sie mit Hilfe dieses umfassenden Parallelismus, der von alternierenden Turing-Maschinen geliefert wird, eben ja, praktisch das alles also in einem Zeitdurchlauf in gewissem Sinne erledigen. Ja. So. Nun haben wir natürlich das zweite Thema. Ja, wir haben hier parallele Zeit setzen wir mit sequentiell, also deterministischer Platzkomplexität in Beziehung. Was ist mit der parallelen Platzkomplexität? Ja, da hatten wir ja ein Beispiel von Logspace. Ja? Natürlich ist zu erwarten, wenn wir also nie einen Logspace haben, ja, so ein Platz ist was Wiederverwendbares und dann noch Alternation, ja, dass natürlich die Zeitkomplexität, die deterministische Zeitkomplexität höher sein muss als die parallele Platzkomplexität. Ja. Wir gehen also nicht wie hier. Letztlich, wenn wir von hier nach hier gehen, gehen wir einerseits von einer nicht wiederverwendbaren Ressource zu einer wiederverwendbaren, dafür von Parallelität zu Sequentialität. Ja. Also in einer Richtung gewinnen wir in gewissem Sinn was, im anderen bezahlen wir was, und das hebt sich auf. Wenn wir von paralleler Platzkomplexität zu deterministischer Zeitkomplexität gehen, gehen wir in eine Richtung, wo wir ja beides mal was bezahlen, ja, von Platz zu Zeit und von Parallelität zu Sequentialität. Ja, entsprechend ist die Funktion natürlich wachsen.
Was erhalten wir da? Nun, die Sätze lauten, und die sind dann auch vom Beweis her wirklich interessanter als die anderen. Sei Tn größer gleich n und sei C irgendeine Konstante, dann ist d time t in a space c mal log t natürlich.
Also wenn ich von deterministischer Zeit zu parallelem Platz gehe, bin ich exponentiell besser dran. Ja? Also die Komplexitätsfunktion wird logarithmisch in der ursprünglichen Funktion. Und auch in der anderen Richtung. Also für s von n größer gleich log n haben wir können wir a space s durch exponentiell d teil 2 hoch os beschränken.
Ja? So. Also haben wir alternierend log space ist in P und P ist in alternierend Logspace. Und alternierend polynomialer Platz ist das gleiche wie Exponentialzeit. So. Das heißt, wenn wir die Komplexitätshierarchie betrachten, Logspace in P, nicht deterministisch, lassen wir jetzt mal weg, P-Space, X-Time, X-Space und so weiter, ja, dann haben wir für Alternierende dieselbe Hierarchie einfach einen Schritt nach rechts verschoben. X-Time ist alternierend polynomialer Platz, X-Space ist alternierend exponentielle Zeit und so weiter.
Das heißt, wir haben wirklich diese für die fundamentalen Komplexitätslevels diese enge Korrespondenz zwischen Parallelität und Determinismus.
Und das ist wirklich recht oft nützlich. Die ein Problem haben, sie möchten zeigen, dass es echt kein vollständig ist. Häufig ist es einfach, die Vollständigkeit hierin zu zeigen. Ja, wenn das Problem eine entsprechende Natur hat, die nah bei den Alternationen ist, dann ist es häufig leichter, das zu zeigen als das. So, also was wir das nächste Mal jetzt überlegen müssen, ist diese vier Sätze zu beweisen. Die ersten beiden sind eher so Standardargumente, wie wir sie in den ersten beiden Kapiteln auch vorgefunden haben. Hier kommt dann eine wesentlich neue Idee rein.
Ja. Kann ich das noch weiter nach rechts verschieben? Ja.
Ja, klar. Das geht immer so weiter. Ja, Sie können ja X-Space, dann können Sie doppelt exponentielle Zeit, doppelt exponentieller Platz, dreifach exponentieller Platz und so weiter. Ja, das ist eine unendliche Hierarchie. Ja, und immer, Sie wissen immer so, wenn Sie das übernächste weitergehen, haben Sie auch echt was Größeres. Ja, so. Und genauso, es geht genauso weiter. Ja. Also, wenn in der Praxis kommt es, wenn irgendwas vorkommt, ist, dass Sie ein Problem einordnen können in Exponentialzeit, gelegentlich in doppelt exponentielle Zeit oder dreifache. Ja, das kommt noch vor, ja, aber es dünnt dann schnell aus. Ja. Wenn es noch komplizierter wird, kann es werden. Was man gelegentlich zeigt nach dem Problem, ist, dass Sie in keinem solchen Wellenlängen sind. Also man nennt das dann nicht elementar. Ja, also dass keine feste Anzahl von Iterationen der Exponentialfunktion ausreicht, sondern dass die Komplexität, so der exponentielle Aufwand und der Länge des Inputs auch wächst.
Ja. Ich meinte jetzt eigentlich, die Alternierenden sind jetzt nach rechts verschoben, meinst
du? Ja.
Und ob man das noch weiter nach rechts schieben kann?
Sie meinen so, praktisch, ist mir nicht bekannt. Ja? Also sowas, ein Konzept von noch stärkerer Parallelität, das dann zwei Level von rechts verschoben.
Ja, genau.
Nee, das ist mir nicht bekannt. Ja, gut. Also höre ich hier für den Moment auf und werde dann diese Argumente das nächste Mal nachgeben. Ja, bereit.